Also es gibt natürlich mehrere Kritikpunkte. Es wird natürlich vor allen Dingen auch kritisiert, dass natürlich generell die Form der autoritären Staateskadenz, dass man das einfach letztes ab Mitte März eine Politik der Verbote oder so, so im Mittelpunkt stand. Und dagegen würde ich ja eher setzen darauf, dass eben Leute in sozialen Zusammenhängen selbstbestimmt handeln und auch selbst sehr viel Eigenverantwortung tragen. Also eben und weniger, also ich setze halt auch unter Corona-Bedingungen jetzt nicht auf die, also habe ich jetzt kein Vertrauen in Staatspolitik. Also das ist ja eine Politik und das dann andererseits genau diese soziale Ebene, also dass eben natürlich die Leute, die ja eh schon oft eben gerade prekär beschäftigt und so weiter, dass es ihre Situation verschärft, dass dann immer gesagt wird, okay, wenn sie Glück haben, kriegen sie ein Überbrückungsgeld oder es gibt dann sozusagen die Miete konnte dann für bis ein paar Monate gestundet werden. Dagegen gab es aber keinen Mieterlass, sondern das heißt, im Grunde muss es später zurückgezahlt werden, sogar mit Zinsen, dass also die Probleme, die der Kapitalismus auf die Menschen nur noch verschärft werden und da eben weniger auf Staat und auf Staatsapparate zu setzen, sondern auf die sozusagen Selbstorganisierung. Das ist eigentlich so der Ansatz. Und es ist natürlich klar, bei einer schwachen linken oder staatskritischen Bewegung ist es natürlich viel schwieriger. Aber trotzdem gab es halt diese Beispiele. Also gerade, wie gesagt, im Wedding, vor allem auf Stadtteilebene, relativ schnell so eine, also sagen wir in Stadtteilen, in größeren Städten, in Hamburg, Berlin, Frankfurt vor allen Dingen, wo es schon vorher eine gewisse Stadtteilorganisation gab, wo also Stadtteilzentren gab, wo auch Küfers waren, wo Leute, also wo es dann nicht nur Szene gebunden war, sondern wo auch Leute so aus eher einkommensschwächeren Schichten und so schon hinkamen, da war es auch relativ schnell so, dass die dann auch unter Corona-Bedingungen umschalten konnten, dass es da Hilfsmaßnahmen gibt, dass es da gemeinsame Aktionen gab oder dass man eben auch Leuten unterstützt hat, die eben wirklich krank waren und so weiter. Das gehörte ja mit dazu, wo man eben tatsächlich auch so eine Art, sagen wir mal, Selbstorganisierung sozusagen in Teilen versucht hatte umzusetzen. Und das wäre ja eigentlich das Ideal, dass man eben nicht unter dieser, auch in dieser Situation nicht denken kann, dass jetzt sozusagen von Staatsapparaten die Lösung kommt. Also dass man da die Staatskritik ja dann nicht auf einmal sozusagen weg ist. Natürlich ist es klar, dass sagen wir bestimmte Notsituationen, das war ja für uns auch klar, wir sind alles keine Naturwissenschaftler, also keine Virologen und so weiter und haben uns deshalb auch natürlich nicht dazu geäußert, jetzt zu dieser naturwissenschaftlichen Seite. Da gibt es ja sehr viel Literatur dazu. Sondern wir haben eben vor allen Dingen von der gesellschaftlichen Ebene aus eben betrachtet das und dass wir da auch sagen können, ja, es gibt da auch Möglichkeiten, wie eben in solidarischen Netzwerken da eben auch anders damit umgegangen werden könnte, dass eben nicht so die Hoffnung nur noch auf die, oder auch vor allen Dingen die Angst vor den Folgen, dass dann die Leute mit der Politik der Angst, die ja dann auch da ist, natürlich denken, ja, es gibt gar keine Alternative zu diesen autoritären Maßnahmen. Und das mit der Politik der Angst ist jetzt aber keine Sache von irgendwie, die jetzt von außen interpretiert ist, sondern es gibt ein Buch, Stanley Dehler, das ist ein US-Wissenschaftler, der hat ein Handbuch geschrieben über Umgang mit Pandemien, aber vor Corona, in den USA 2017 hat er das geschrieben, da ging es um vorherige Pandemien und das wurde vom CICE Sozialverlag dann jetzt aus aktuellen Gründen ins Deutsche übersetzt, das hätten sie sonst nie gemacht und da ist ein Kapitel, das nennt sich Politik der Angst, das gesagt wird, ja, es gehört also zum Wesen, damit eben die Masse der Bevölkerung da mitzieht, dass man eben auch Angst erzeugen muss. Das ist also jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist tatsächlich ein Mittel bei solchen Situationen, weil gesagt würde, also der Hintergrund ist der, dass gesagt wurde, ja, wenn eben auch Angst überdimensional dargestellt wird, dass dann eher die Leute das nicht weiter hinterfragen und mitziehen, wenn aber eben man das so darstellt, dass die Leute auch Alternativen haben könnten oder so weiter, dass sie dann womöglich nicht mitziehen würden und deswegen wäre also eine Politik der Angst würde zur Gesundheitspolitik dazugehören, also generell. Und das ist halt die Frage, also das, ob man das will oder ob man das jetzt begründet und gut findet, dass man, das kann man natürlich so argumentieren oder ob man sagt, nee, das ist eigentlich immer so eine Politik der Angst, ist immer, sagen wir, anti-emanzipativ. Und es müsste Alternativen geben, wobei ich auch selber persönlich sage, ich bin ein erklärter Befürworter von Impfungen, die eben wissenschaftlich nachgewiesen sind. Also ich halte es eigentlich für, sagen wir mal, historisch gesehen für eine Errungenschaft, dass Menschen, sagen wir, nicht an Krankheiten sterben müssen, die naturwissenschaftlich heilbar sind. Und es war auch immer so, dass in progressiven Bewegungen von Anarchistischen, frühen Kommunistischen oder so, Impfungen immer ein Mittel waren, um eben Krankheiten zu minimieren. In Kuba, in Nicaragua und so, also in einer bestimmten Phase, wo noch eine progressive Phase der Bewegung war, waren Impfungen immer auch von, also, aber das war nicht mit der Politik der Angst, sondern es wurde auch angenommen und die Leute haben auch selber das gefordert. Und die Gegnerinnen von der Impfpolitik waren meistens Klerikale der unterschiedlichsten Art, das konnten, ob es jetzt Moslems oder Evangelische oder sonst welche Leute. Und von daher würde ich sagen, also es ist also sozusagen eine Politik, die für Impfungen eintritt, nicht als Zwang, sondern mit guten Argumenten eigentlich immer sinnvoll, aber ist halt eine Politik der Angst. Ich finde das halt erstmal wichtig, dann kann man natürlich diskutieren, es gibt da, ob das in dem Fall sinnvoll ist oder nicht. Ich finde diese ganze Bewegung eigentlich als irrationale Bewegung. Ich finde diesen Begriff des Irrationalismus eigentlich sehr passend, weil der gibt es ja, ist ja schon älter. Also irrationalistische Bewegungen, die gibt es ja, also die oft so in Krisenzeiten kommen, die eben erklärt wissenschaftsfeindlich sind, verschwörungstheoretisch, oft auch antisemitisch, die aber eben auch über Jahrhunderte auch schon gab. Und die natürlich in solchen Zeiten öfter stark wurden. Und ich würde denken, dass gerade in dieser Corona-Protestbewegung auch sehr starke Elemente von Irrationalismus eben drin sind. Deswegen auch diese Mischalongs von erklärten Nazis, neben Leuten, die so eine Art, ja, so Späthippies bis hin zu Mittelständler, also das, genau diese Mischung, die dann auch da ist, die ja dann auch beobachtet wurde. Aber deswegen würde ich diesen irrational, also dieser Begriff des Irrationalismus eigentlich ganz gut finden. Ich vergleiche das ja in einem Absatz ja auch verglichen mit der spanischen Grippe. Da gibt es ja oft Bezugspunkte, also auch von der Gefährlichkeit des Virus und so, vor ungefähr 100 Jahren. Und damals, sagen wir mal, natürlich auch irrationale Strömungen, aber vor 1917 bis 21 war halt eine Welt, also sagen wir europaweit, das war die Zeit der Oktoberrevolution, das war die Zeit der Räterepubliken, also da waren ganz viele auf der Straße. Und da wurde das eher, also sagen wir, von Linken übernommen. Da hätte es so eine irrationale Bewegung nicht durchsetzen können. Ich denke, die Frage ist, tatsächlich ist es eine Schwäche der Linken. Das heißt, das ist mal die Bedingung, um sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre ja auch gerade bei diesem Text so ein bisschen die Sache. Wäre natürlich ganz klar, dass es natürlich nicht möglich ist, mit erklärten Nazis wie diesen Volkslehrer und sonst wie auf einer Demo zu sein. Das wäre automatisch also zu Kloppereien und so weiter gekommen. Und die Leute, die jetzt dazwischen stehen, also ich denke, wenn, dann hätte man sagen müssen, dass man halt von Anfang an, dann wie das eben, wenn man diese Hartz-IV-Demo sagt, dass man antirassistische und antifaschistische Inhalte mit reinbringt. Und das war ja aber teilweise nicht gewollt. Wenn dann die Leute aber sagen, wer irgendwie, wenn man dann Antifa zum Feindbild gemacht wird, klar, das lag natürlich auch, wie die Antifa teilweise aufgetreten ist, aber wenn das so generell auch teilweise von Leuten, die gesagt haben, sie sind des Rest, aber wenn sie eine Antifa-Fahne gesehen haben, wurde gebuht, da ist es dann schon schwierig. Und ich denke, was das da liegt natürlich einerseits daran, dass halt da ganz viele Leute dabei, also das ist einmal die Krise der Linken, dass es viele Leute sind, die nie so Erfahrungen gemacht haben, irgendwie mit sozialen Auseinandersetzungen, sei es mit Streiks in Arbeitskämpfen, sei es an Unis oder an Schulen, da gab es früher ja auch Aktionen, wo dann einfach Leute Erfahrungen gemacht haben mit Protesten und so. Da, diese Leute sind dann eher erreichbar, aber wenn die nie vorher sowas gemacht hatten, und dann auf einmal sozusagen eine Bewegung kommen, wo sie, ja, wo halt Rechte mitlaufen und sie auf jeden Fall jede Kritik daran als Spaltung sehen, dann ist es natürlich schwierig. Also es gab natürlich auch Leute, die von Anfang an gesagt haben, sie haben die Kritik, aber sie haben es gegen die Rechten gewarnt. Es gab ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten war, es gab in Berlin also ein Künstlerkollektiv, die sich ganz klar von den Leuten am Rosa-Luxemburg distanziert haben und so eigene Aktionen gemacht hatten und so weiter, so 3-4 Mal. Also es gab schon solche Versuche. Und was ist ja jetzt beobachtet, jetzt bei dieser aktuellen Situation, dass auf jeden Fall die Kritik auch, also es ist offener geworden. Es gibt also mehr Leute, also gerade auch bis in die parlamentarische Linke, was man ja eh dann immer sehr kritisch sehen, wo jetzt also offenere Fragen sind mit der Frage von Notstand und so weiter. Also auch so linksliberale Juristinnen wie der Ralf Gössner haben jetzt, das ist ziemlich klar positioniert, ich denke, dass es heute, also in der aktuellen Situation, eine größere Kritik gab und Leute, die eine Kritik haben, nicht mehr also argumentieren können, ja, es gibt ja keine linke Kritik, deswegen müssen wir mit den Resten gehen. Also es gibt heute, denke ich, auf jeden Fall Alternativen, wo man eben eine Kritik ausüben kann, ohne mit den Rechten mitzulaufen. Das gibt es auf jeden Fall. Und ich denke, wenn Leute da, also sagen wir, diese Kritik haben, dann wird es versuchen, natürlich in den Orten dann eben eher so auf so einer Stadtteilebene mit denen zusammenzuarbeiten oder sowas. Aber wer dann irgendwann hunderte Kilometer fährt auf solche Demonstrationen und ganz klar, wo dann die Diskussion ist, ist dann aber entscheidend zu sagen, aber trotzdem eben kein Problem haben, auch mit Rechten zu laufen oder sogar als Spaltung sind die Kritik, da ist es natürlich schwierig. Aber ich denke, da wird nur deutlich, das Problem, also einer Marginalität der Linken, wird da nur deutlich an diesen Konflikten. Ja. ist man sowas Ähnliches, hat man bei den Gelbwesten in Frankreich, da gab es ja auch den großen Konflikt, nur das waren eben noch soziale Fragen, genau wie mit Hartz IV. Und ich meine, das Grundproblem bei dieser Corona-Sache war natürlich, dass die von Anfang an eben die soziale Frage ausgeblendet haben. Und ich denke, damit war das Tor aber offen für alle möglichen, weil ja eine linke Bewegung eigentlich immer auch von einer Vernunftgedanken oder von einem rationalen Gedanken ausgeht und es dann natürlich schwieriger ist. Also diese Diskussion gab es übrigens ja schon gerade in der Endphase der Weimarer Zeit, wo der Ernst Bloch geschrieben hat, warum die Faschisten oder die Nazis da so Erfolge hatten, weil sie gerade nicht mit Argumenten, sondern mit Effekten gearbeitet haben. Oder auch Wilhelm Reich hat dann ja auch dazu geschrieben. Also ich denke, das sind schon Fragen, die das jetzt aufdecken, die schon, sagen wir, bei einer stärkeren Linken ein Thema waren und die aber heute bei einer marginalen Linken natürlich noch viel schärfer sind. Ich denke, da wird nur noch mal deutlich, also die Marginalität der Linken und andererseits da, wo es so Ansätze gibt, wie in so Stadtteilinitiativen, dass es da auch möglich ist. Also das hat es halt auch immer aufgezeigt, also gerade damit wie Gruppen wie Hände weg von Wedding und so, also die schon lange vorher so Sachen gemacht haben und die hatten dann auch Erfolge. Da kamen dann auch Leute hin, die wahrscheinlich sonst auch auf diese Demonstrationen gegangen sind. Wobei man natürlich sehen muss, auch bei den Rechten, also dass man da halt, die natürlich weiterhin nichts gegen autoritäre Sachen haben, so, das ist natürlich für sie, also für die organisierten Rechten, die ja schon länger, was sie da mit Merkel oder so mit einer bestimmten liberaleren oder einer bestimmten Form von kapitalistischer Regulationsversuch, so würde ich das bezeichnen, dass die bekämpfen, dass man da ja schon, also gerade auch schon Herbst 2015, so dass die eigentlich von dieser Merkel-Weg-Kampagne das praktisch übernehmen, nur jetzt eben auf die Corona-Frage angepasst. Also da ist ja auch die Kampagne gegen bestimmte Politiker, die ja auch vorher unter ganz anderen Zusammenhängen schon sind. Von daher würde ich halt sagen, dass sie, ich meine, auch die Nazis haben natürlich gegen die Weimarer Republik vorgegangen. Also da ein bestimmtes, was sie sagen, dekadent, liberal und sonst wie Form von bürgerlicher Herrschaft bekämpfen sie. Aber ihre Alternative ist, sagen wir günstigstenfalls, das ist sozusagen die, was AfD und so eine Art Orban-Modell. Und, natürlich die offenen Nazis, die wollen ja noch viel weiter. Also das heißt, das ist ja eigentlich keine Staatskritik. Also wie gesagt, wenn man die Argumente, also von Rechten, die natürlich immer gegen die sozusagen verderbte, was sie sagen, Demokratie, die früher wurde das noch viel stärker mit Antisemitismus zusetzen, also, aber sie wollen eben eine autoritäre Herrschaft. Das ist, denke ich, also das darf man sich halt nicht täuschen. Also es gibt auch eine anarchistische Tradition, auch in den USA, die pro Trump ist, die dann so, also das ist eigentlich anarchistisch ein schwieriger Begriff, also Libertarians. Denn das ist in den USA so eine Koexistenz zwischen Libertarians gibt, die sagen, wir wollen unsere Waffen tragen, wir wollen keinen Staat haben, aber eben auch ganz klar gegen alle Minderheiten und so weiter. Und das ist teilweise heute auch die Trump-Anhänger. Also es gibt da durchaus schon immer auch, sagen wir so, merkwürdige Zwischenstationen, wobei halt, wie gesagt, die Mehrheit der Rechten, würde ich sagen, meint halt, wenn sie jetzt gegen Staat ist, genau diesen Merkel-Staat, so bezeichnen sie ja auch. Und bei den Linken ist es tatsächlich komplizierter, da haben sie ja auch so einige Ansätze. Ich denke, es ist ein sehr großer Pessimismus da, es ist halt die Vorstellung, nicht mehr in der eigenen Kraft, dass wir selber sowas besser auf die Reihe kriegen. Also zum Beispiel so ein Umgang mit einer Krise, da ist ja sicher auch was dran, also bei der Schwäche der Linken. Aber ich denke halt auch, das ist natürlich auch eine These, dass auch der Notstandsbegriff ein Stück weit rehabilitiert wurde, das hat jetzt auch geschrieben, auch über die Corona-Frage hinaus, dass zum Beispiel der Begriff Klimanotstand, also da haben es natürlich auch schon sehr, sagen wir, sehr viel Kritik aus der Umweltbewegung gibt, dass es kritisieren natürlich nicht, dass da Klimamaßnahmen gemacht werden, aber ich denke halt auch, nach Tschernobyl hat jetzt die unabhängige Anti-AKW-Bewegung oder überhaupt niemand nicht aufgerufen in Klimanotstand, sondern hat gesagt, wir müssen die AKW-Standorte, also die Baustellen zur Wiese machen. Also das wäre der Beitrag. Also dass man den Notstandsbegriff auf einmal vielleicht positiv oder auf jeden Fall auf einmal nicht mehr als negatives Mittel sieht. Also und wobei halt Notstand immer bisher in der Linken was Negatives war. Es gab der Kampf gegen die Notstandsgesetze, es gab Kongresse, Notstand der Demokratie. Das war immer was Abwehrendes. Und von daher denke ich, dass es Dispositionen schon gibt, auch in Teilen der Linken, dass man eben sagt, okay, also es gibt die Gefahr einer Rechtsdruck, einer Faschistisierung und dann ist der bürgerliche Staat sozusagen das zu erhaltende kleinere Übel. Da kann natürlich was dran sein. Also wie gesagt, das ist halt eine schwierige Diskussion. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass die Linke heute, also gerade die staatsunabhängige Linke, eben die Schwäche sieht, die Marginalität und dann eine Situation, wo man es nicht mehr raushalten kann. Das kann eine Krise sein, das kann die Umweltsachen sein und dann nicht mehr auf die eigene Kraft vertraut. Ich denke, das hängt zusammen, dass der Dispositiv also sehr, sehr negativ oder pessimistisch wurde und sich viele eben heute eher das Ende der Welt oder der Menschen als das Ende des Kapitalismus vorstellen können. Damit hängt das zusammen. Das kann man niemandem jetzt irgendwie persönlich übel nehmen. Und es ist ja auch eine Fragestellung, wer dann Recht hat. Also ob man sagen kann, ob vielleicht die, wie jetzt ums Ganze, die jetzt auf einmal doch in den linkssozialdemokratischen Kurs geht und vor 10 Jahren noch so autonom militant war, ob das vielleicht auch Erfahrungen sind, die man auch, sagen wir, historisch, auch gerade mit der Frankfurter Schule und so weiter, begründen kann. Das wird es also offen lassen.
Das Ende des Neoliberalismus wird ja schon lange prognostiziert und das wird jetzt ja auch gerade von so linkssozialdemokratischen Zeitungen wie im Freitag, teilweise auch in der jungen Welt. Also da gibt es auf jeden Fall solche Illusionen, wobei die auch schon relativ schnell natürlich an der Realität scheitert. Das Problem ist ja nicht, dass man generell sagt, dass natürlich deutlich wird an dieser Krise, dass der Kapitalismus sozusagen für die Mehrheit der Menschen keine Lösung ist. Das Problem ist, dass man halt sich vorstellt, das hat er jetzt auch drüber geschrieben, dass ohne eine Gegenmacht, zum Beispiel eine organisierte Arbeiterinnenbewegung oder so, scheinbar durch die Krise oder durch Corona oder so, das verschwindet. Das ist ja die Illusion. Sondern man müsste halt sagen, was halt fehlt, ist ja diese eine Gegenmacht, also sozusagen, also sagen wir Klassenkämpfe zum Beispiel. Ich meine, das sieht man in der Umweltbewegung auch. Es ist ja interessant, dass jetzt so auch einige Anarchisten, also ein anarchistischer Umweltmensch jetzt, Malm heißt der, ein Schwedischer, der halt gesagt hat, auf die Klimakrise bezogen, dass wir eben nicht mehr die Zeit haben, alles von unten langfristig zu machen. Und deswegen hat er, was er unter Leninismus versteht, diese Frühphase der Bolschewiki, wo noch so eine revolutionäre Emphase war, wo gesagt wurde, wir haben nicht mehr die Zeit, wir müssen jetzt eben handeln und deswegen nach vorwärts. Und das, so hat er das beschrieben, hat er aber auch ganz klar gesagt, naja, aber die Kräfte, damals gab es den linken Flügel der Arbeiterinnenbewegung weltweit, der sich da irgendwie mehr oder weniger darauf bezogen hat. Das gibt es ja heute nicht. Aber das heißt, es gibt auf jeden Fall schon so Leute, die sich darauf wieder mehr auch auf sozusagen beziehen. In der Theorie, also gibt es einige. Nur das Problem ist halt, ich denke auch sonst Utopien. Ich meine, es gibt natürlich viel Utopien, aber ich denke, die beste ist die dann in der Praxis, es umsetzt vor allen Dingen dann, dass das tatsächlich in solchen ganz konkreten Kämpfen im Stadtteil oder auch in so, dass das da eigentlich Realität wird. Das heißt, wenn Leute in irgendeiner Gegend wohnen, wo sie nie mitkriegen, dass es irgendwelche solidarischen Aktionen gibt, jetzt auch außerhalb Corona, woher sollen die das kennen? Das ist, denke ich, genau das Problem. Und ich denke, da müsste man eigentlich wieder ansetzen. Dann wird halt immer wieder gesagt, jetzt ist aber der Neoliberalismus endgültig zu Ende. Er ist ja auch eine Phase im Kapitalismus, der durchaus auch, also es gibt da durchaus begründete ökonomische Argumente, dass der tatsächlich zu Ende geht, aber auch aus kapitalistischer Perspektive. Die Frage ist ja eher, ob es eben möglich ist, eben durch möglichst transnationale Kämpfe von Arbeitenden. Und ich meine, es gab da schon einiges. Das beste Beispiel war ja, wo dann eben Erntearbeiterinnen mit der FAU zusammen im Rheinland durchgesetzt haben, dass die eben rumänische Erntearbeiterinnen, dass die ihren Lohn wieder kriegen mussten. Und so, das kam ja dann auch im Fernsehen. Und so. Das waren aber so kurze Momente. Und dann kam gleich eine Ministerin aus Rumänien, hat sich da bedankt. Das kann man einerseits natürlich sehen, ja, da haben sie eine gewisse Stärke. Andererseits ist es ja nicht das Ziel einer Basisgewerkschaft, dass sie die Ministerin bedankt, sondern das Beste wäre ja, wenn sich die Beschäftigten merken, ah, wir haben auch eine Stärke und wir können das selber. Und deswegen haben sie in dem Buch auch einige Adressen, einige dieser Netzwerke, die es ja immer noch gibt und ich denke, die auch immer noch wieder nötig sein werden, weil wir wissen ja nicht, wie das in der nächsten Zeit auch weitergeht. Ich denke, die Situation wird jetzt noch mehr so sein, dass man auf jeden Fall vermeiden will, dass, sagen wir, das kapitalistische Geschehen nochmal total gestört wird. Dass sogar, und das Feiern, das finde ich schon richtig, die Freizeitaktivitäten, was ja auch dazu gehört, zum Beispiel Kornern oder auf die Straße zu gehen, das ist ja durchaus auch in der Form der Arbeit, wie sie heute sind, eine Form der Reproduktion. Und das wird so als verantwortungsloses Handeln jetzt hingestellt und auch sogar heute gesagt, das wäre noch ein sozialeres Argument, dass dann Risikogruppen gefährdet werden, sondern es wird jetzt auch schon argumentiert, dass diese Leute, die sie feiern, dann riskieren oder verantwortlich sind, dass das ganze Land nochmal zugemacht wird und die Wirtschaft nochmal leidet. Also dann wird nochmal ganz konkret gesagt, hier gearbeitet werden muss, also das soll auf jeden Fall nicht nochmal ausfallen, aber eben alles andere soll nochmal runtergefahren werden. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine Sache, wo halt auch Linke, sagen wir mal, reagieren könnte. Also auch indem man sagt, okay, es gibt natürlich Plätze und Räume und so weiter, die man da, wo dann eben Feiern in Räumen stattfinden soll, wo es auch den Abständen gemäß geht. Das wären zum Beispiel ganz praktische Möglichkeiten. Also dass man dann auch sagt, okay, wir wissen, es gibt riesige Gelände, die freistehen von Fabrikhallen bis sonst was, da können zum Beispiel Partys gefeiert werden. Also es gäbe da auch noch viel mehr Möglichkeiten, wo man durchaus auch eben das aufgreifen könnte und auch natürlich die Ängste der Leute, die ja auch da sind vor den Folgen von der Krankheit und trotzdem sagen könnte, das muss nicht sein, dass die Leute jetzt nur noch zur Arbeit sollen und sonst möglichst nur noch zu Hause bleiben oder eben auch nicht mehr zur Arbeit fahren, sondern deswegen auch dieses Beispiel mit der Digitalisierung, was natürlich auch heißt, dass gesagt wird, okay, die Leute müssen sich ja gar nicht mehr sehen. Das ist auch erstmal schwieriger, nicht unmöglich, das auch zu organisieren zum Beispiel. Ja. Dass man dann zum Beispiel auch solche Wege findet, wo es ja in den USA auch schon Erfahrungen gibt. Also ich bin jetzt niemand, der so, sagen wir, technologische Möglichkeiten, die ja auch durchaus immer einen Doppelcharakter haben, jetzt generell ablehnt. Aber ich bin halt dagegen, dass es so eine klassenpraktisch unspezifische Begeisterung gibt, oh toll, jetzt ist die Digitalisierung endlich angelaufen, sondern man muss immer sehen, wem es was bringt und dass man dann halt auch sieht, okay, vielleicht ist es für manche Beschäftigte gut, dass sie nicht immer noch stundenlang eine Stunde, also zwei Stunden Stau dazu berechnen, ganz normal in bestimmten Gegenden, Fahrt zur Arbeit, Fahrt zurück und dass das wegfällt. Andererseits muss man aber auch sehen, dass die Spaltung der Arbeiterin, der Lohnabhängigen, dann nochmal forciert wird, weil es wird immer Arbeiten geben, sehr viele Arbeiten, die werden jetzt digital gemacht. Und gerade die ganze Care-Arbeit, also die ganze Pflegearbeit, da ist die Digitale, ist das Digitale keine Lösung. Und da ist es, denke ich, da gibt es ja auch schon länger, da habe ich ja auch darauf verwiesen, Care-Revolution und so Bewegungen, die schon lange diese Care-Arbeit auch in den Mittelpunkt stellen, dass man da viel stärker auch die Kämpfe, die es da gibt, zum Beispiel von Pflegenden und so unterstützt. Also ich meine, das wird ja auch teilweise gemacht, das ist sind dann halt sehr kleinteiligere Sachen, die man vielleicht dann gar nicht so mitkriegt. Das kriegst du jetzt in Berlin und Umgebung mehr mit. Aber ich denke, das gibt es auch in anderen Bereichen. Und dass gesagt wird, hier, das bringt also Klatschen für die Pflegekräfte. Wir wollen besser bezahlt werden.
Ja, wobei man da auch immer sehen muss, ist ganz wichtig, dass man halt sagt, im digitalen Bereich die Profite ja, also Amazon und so hat große Profite gemacht. Digitalindustrie auf jeden Fall. Also in der Corona-Krise Profite gemacht haben, gerade die ganzen Bestelldienste und so weiter. Und muss man auf jeden Fall sehen, dass das eben nicht generell für den Kapitalismus gilt, dass die da verlieren. Und ich glaube, also mittlerweile gibt es eine eigene Kritik, wo auch gerade auch gesagt wird, ja, das hat man halt über Monate Erfahrungen gemacht, auch mit der Frage, mit autoritären Maßnahmen, wie weit das dann zurückgenommen wird. Also vor allen Dingen die Sachen, die dann jetzt nicht die Wirtschaft schaden und sowas, so Datenschutz und so, natürlich sind dann Möglichkeiten da. Es fing ja schon mit so ganz kleinen Sachen an, dass die Daten, die man dann für die jetzt in Hotels oder so, dass dann auf einmal die Polizei doch zugegriffen hat, relativ schnell. Jetzt gibt es, glaube ich, ein Urteil, dass das nicht erlaubt ist. Also das heißt, natürlich ist dann immer die Gefahr, dass man so Sachen dann behält, weil sie ja irgendwie für die Staatsapparate, die haben ja Vorteile von. Oh, aber was ich halt viel schlimmer finde, dass im Kopf von Linken so eine Vorstellung ist, ja, es geht gar nicht ohne einen autoritären Staat. Ich denke, das ist die schlimmere Gefahr. Nach dem Motto, die Krisen, es wird ja auch viel von jetzt Multikrisen geredet, die Vielfachkrisen, Klima, Faschisierung, Corona und so. Also das sind natürlich alle angstbesetzte Sachen, wo man dann halt auch teilweise, gut, bei Faschisten ist es noch ein politisches Problem, aber sowohl die Klimasache als auch Corona haben halt ganz stark so einen Hang, dass man sagt, ja, da kann man mit Ideologie oder mit einer politischen Sache nicht drankommen, das sind Naturgesetze. Und da haben wir auch argumentiert, naja, das ist ja, das haben wir an die Bio, auf den Begriff der Biopolitik rekurriert von Foucault, dass ja die Krankheit das eine ist, aber der Umgang mit der Krankheit, der politische Umgang, ja doch nochmal was anderes. Also der Notstand, also sagen wir, die konkreten Gesetze werden nicht vom Virus gemacht, sondern sind eine Folge von Politiken. Und ich denke, dass man, es gab eine Zeit in den 80er, 90er Jahren, ja eine Renaissance, wo sehr viel Foucault gelesen wird. Und Foucault hat ja mit Biopolitik lange vor Corona auch gesagt, dass eben mit Krankheit auch Politik gemacht wird. Wobei er das gar weder als verschwörungstheoretischen Ansatz, noch dass er das jetzt irgendwie von vornherein verurteilt hat, sondern er hat eher analysiert, dass also sozusagen gerade in der Geschichte des Kapitalismus von Überwachung und Strafe, also gerade vom Kapitalismus an, immer eine Politik auch mit Krankheit und was krank ist und was nicht Krankheit ist,
gearbeitet wurde. Das bezog sich jetzt natürlich vor allen Dingen auf sogenannte psychische Sachen, aber es spielt da eine größere Rolle, auch bei Virenkrankheiten, zum Beispiel diese Syphilis-Angst der 20er Jahre. Da gab es ein Buch im Argument Verlag mit dem Titel Die Faschisierung des bürgerlichen Subjekts, dass die These, also die Autorin hat die These aufgestellt damals, dass diese Syphilis-Angst der 20er Jahre und auch diese Rassifizierung mit Afrikanern und so, dass die auch sehr stark für den Aufstieg der Nazis beigetragen hat. Also das heißt, es ist schon gut immer auch zu erkennen, dass eben Krankheit und Politik mit der Krankheit, dass das eben nicht dasselbe ist. Und das wurde halt in manchen linken Diskussionen völlig verwechselt. Da wurde im Grunde diese Übersetzung, dass gesagt wird, ja, der Virus ist da, da gibt es keine Diskussion. Und aber eben vergessen, dass natürlich die Folgepolitik ja erstmal diskutiert werden muss. Und ich denke, das ist halt nochmal wichtig. Und mit diesem Begriff der Biopolitik meinte das ja auch. Also, dass der Krankheit und der Umgang damit also eine sehr wichtige Rolle spielte, also in der bürgerlichen Gesellschaft. Und das war ja das große Thema von Foucault. Und deswegen hat es natürlich auch nochmal darauf verwiesen, dass es eine Zeit lang eine fast eine moderne Modeerscheinung war, über Biopolitik zu reden. Und das ist doch bis zu vergessen wurde, obwohl im Freitag, in der Wochenzeitung Freitag, da waren mehrere Autorinnen, die darauf rekurriert haben. Das heißt noch überhaupt nicht, wie man sich jetzt zu dieser ganzen Maßnahme stellt, sondern es geht erstmal, denke ich, um so eine Grundlage von Diskussion, dass auch ein Virus oder auch, sagen wir, die Klimakrise noch nicht heißt, wie dass der Umgang damit durchaus diskutiert werden muss. Also und dieser Verweis auf die, dass man ja auf die Wissenschaft hören muss, das wird ja in beiden Sachen gesagt, ist halt auch tückisch, wenn die Wissenschaft selber sehr unterschiedliche Sachen dazu sagt. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, vor 30 Jahren hat ein Großteil der Wissenschaft, also der Physikerinnen und Physiker, haben verkündet, Atomkraft ist sicher. Von daher ist halt die Verweis nur auf die Wissenschaft, was jetzt vor allem in der Klimabewegung ganz stark ist, jetzt auch hilft jetzt auch nicht darüber weiter, dass die Linke sich schon selbst positionieren sollte. Aber dass es natürlich auch zu einer sowohl einer anarchistischen als auch einer kommunistischen Tradition schon auch gehörte, dass sie nicht wissenschaftsfeindlich waren. Also sowohl anarchistische als auch kommunistische, also in der 20er Jahren und so, haben eigentlich sehr stark Medizin, haben Einstein eingeladen. Es gab die marxistischen Arbeiterschulen, auch anarchistische Leute, die haben, also Rocker zum Beispiel, haben so Schulen gemacht, wo sie immer auch Naturwissenschaften als Thema hatten. Also es war schon so, dass eine emanzipative Linke die Wissenschaft nicht ablehnt, aber sie durchaus kritisch hinterfragt. Das, denke ich, ist auch weiterhin durchaus nötig. Und das scheint mir manchmal ein bisschen zu kurz zu kommen, wenn man so kurzfristig sagt, ja, man muss nur auf die Wissenschaft hören. Es gibt sogar Klimalisten, die sich demnächst, oder die sich jetzt gründen in einigen Bundesländer, die treten auch zu Wahlen an, die haben nur ein Programm. Also ihr Hauptziel ist, auf die Wissenschaft zu hören. Da macht man es zu einfach, weil eben die Vermittlung fehlt. Also weil dann sonst kommt man gleich in eine Herrschaft der Technokratinnen, die ja auch durchaus nicht unbedingt erstrebenswert ist, dass man halt sagt, ja, es sollten halt Fachleute irgendwie, die vom Thema das auskennen, regieren, und dann hat man aber das Problem eher in einer Klassengesellschaft weiter, dass es eben die Wissenschaft sicher ein Maßstab ist, zum Beispiel, wenn man Impfkampagnen macht, oder ich denke, eine gute wissenschaftliche Forderung, das habe ich auch in einem Kapitel geschrieben, wäre, dass man eine Forderung aufstellt, die Medizin denen, die sie brauchen, das ist so von Medico International, haben das im Grunde auf diese Kritik von Bill Gates, das bezog sich da auch ein bisschen drauf, dass die gesagt haben, ja, das ist natürlich irrational, Gates wird niemanden irgendeinen Chip einpflanzen, aber die Kritik dahinter, dass eben die Weltgesundheit, dass die von Mäzenen, also das ist eben zu wenig Geld, da gibt, dass das jetzt von vermögenden Leuten finanziert wird, das ist ja die eigentliche Kritik, und dagegen haben die jetzt gesagt, man müsste im Grunde, also die Corona-Krise, das finde ich einen relativ positiven Umgang damit, deutlich machen, dass eben Krankheit oder eben diese Frage, wer Medizin braucht, nicht davon abhängig sein soll, wo er sie lebt und ob sie Geld hat oder nicht. Das heißt, wenn man sagen würde, naja, jetzt so ein Virus, der betrifft ja alle, deswegen muss man den überall weltweit bekämpfen, müsste man natürlich weitergehen und sagen, es ist ein Unding, dass Menschen, wenn sie in Afrika oder in Asien oder wo leben, an Krankheiten sterben, die hier behandelt wird. Also könnte man sagen, man müsste eine Welt, das wäre vielleicht sogar so ein radikaler Reformismus, man müsste bei der UN oder sonst wo die Medizin ansiedeln, dass die eben Medikamente auf dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft schafft oder auch Impfmittel und dann aber überall, wo sie gebraucht werden, die auch hinschickt und dass die nicht mehr den Profitgedanken unterwerfen waren. Das ist so ein bisschen die Überlegung, die von Medica ausging, Und ich finde, das ist auch sehr wohl auch ein Wissenschaftsberuf, also auch von der Wissenschaftlichkeit ausgeht, auch gegen diese irrationalen Impfgegner-Sachen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall uns, also was man bekämpfen sollte, weil ja nicht umsonst auch gerade Papst und gerade ganz viele religiöse Gruppen teilweise Ärzte und Medizinerinnen ermordet haben, die impfen wollten. Und so in Nicaragua, zum Beispiel Kuba oder auch in Afghanistan, das war ja, gab es ja auch eine Phase, also vor dem Einmarsch der Sowjets, wo eine linke Regierung gab, die auch sehr viele Impfungen gemacht hat und wo dann islamische Leute, also Lehrer und so weiter und Ärzte ermordet hat. Also ich denke schon, dass jeder, auch selbst die zweifelhaften traditionssozialistischen Bewegungen, durchaus Momente hatten, wo sie eben so eine Gesundheit für alle gefordert haben. Das gehörte eigentlich zu jeder emanzipativen Bewegung oder revolutionären Bewegung dazu. Und sie hatte auch Erfolge. Also in Kuba ist ja das beste Beispiel. Und das war eigentlich, sagen müsste, also diese Parole, also diese soziale Parole, die Medizin für alle, die sie brauchen, dass man eben sagt, hier, da ist doch so offensichtlich, dass eben das den Verwertungszwängen entrissen werden muss, sondern es gibt eben ganz viele Millionen Menschen, die brauchen, also das ist ja nicht nur bei Corona, das ist bei Ebola, das ist bei, wie viel Krankenhäuser es gibt, die eigentlich heilbar sind und die nur in bestimmten Ländern eben zu Epidemien werden, weil dort eben nicht die Mittel sind. Und das wäre so eine transnationale Bewegung zum Beispiel. Das hat so ein ganz konkreter Vorschlag, der noch immer von den Medico-Vorschlag ausgeht, zu sagen, hier Medizin, die ganzen Forschungen sollten national, also nicht mehr national sein, dass jetzt Putin oder Russland und jedes Land seinen eigenen Impfstoff sein wir und so im Wettbewerb wieder gegeneinander hat, sondern das müsste man sagen, nee, die Besten, also die Leute, die das da auskennen, und da muss es wirklich natürlich Mediziner sein, das ist klar, dass da Impfstoffsache nicht einfach, also da gibt es bestimmte Voraussetzungen, das ist, denke ich, auch in einer, selbst in einer anarchistischen Vorstellung, nicht so, dass das jeder so einfach kann, wobei, also zumindest bei Impfstoff ist es so, und dass man das in so einen Weltpool, also aber die UN ist dazu wahrscheinlich nicht in der Lage, aber das wäre ja eine Utopie, eine ganz konkrete Utopie, und dann auch zu sagen, nee, das Argument, aber du lebst in Afrika, du wirst deswegen an so Krankheiten sterben, die woanders halt, also das kann einfach nicht mehr akzeptiert werden, sondern da heißt es, okay, heute kann in kurzer Zeit überall diese Mittel hingebracht werden und auch Leute und so. Das wäre eigentlich, fände ich, eine Utopie, eine sehr positive Utopie, wo man sehr wohl wissenschaftliche Elemente einbezieht und dann aber auch eben über Corona hinausgeht. Und so ein bisschen ist das bei Medico angeklungen, aber mir scheint das, also trotzdem auch in der radikalen Linken noch nicht so eine, also wirklich so eine Forderung zu sein, also wenn die Parole, die Häuser denen, die darin wohnen, erweitert wird, die Medizin denen, die sie brauchen zum Beispiel, dann fände ich das eigentlich so, dass sowas ist so anzueignen und das auch auf so ein Welt, also auf so einer weltweiten Ebene, das halte ich durchaus für möglich. Also das wäre zum Beispiel etwas, wo man denken könnte, wo so eine Utopie, eine linke Utopie auch durchscheinen könnte, wo man auch wieder Massen erreichen könnte. Die Pharmakonzerne versuchen das natürlich zu verhindern. Also da geht es ja immer darum, dass die eigentlich natürlich Profite machen wollen und deswegen immer verhindert haben, dass zum Beispiel diese Medikamente dann nachgemacht werden. In Indien war das zum Beispiel so, die dann selber praktisch das Patent missachteten, dann verklagt wurden. Da hat ja damals Yes Man, so eine Gruppe, sich dann auch engagiert, da hat dann so Aktionen. Also an so einem Bereich fände ich es also auf jeden Fall denkbar, dass man da auch eine linke Utopie auf. Und ich weiß, dass es da so einige, es gibt da halt so in 4, 5 Ländern gibt so eine Kampagne dazu, aber ich habe den Eindruck, dass die noch relativ unbekannt ist. Also das ist durchaus, wenn Linke, also das ist durchaus, weil es ja auch um Utopien und so Sachen ging, sowohl ganz auf einer praktischen Ebene, so mit Stadtteilarbeit oder so, aber auch auf so einer globaleren Ebene auch Möglichkeiten gäbe. Also wenn dann nicht die eigene Schwäche oder die Angst der eigenen Marginalität so groß ist, dass man es gar nicht mehr wagt, solche Forderungen oder solche Utopien zu haben, das fände ich ja das größte Problem, wenn das so wäre. Aber, weil das ist auf jeden Fall das beste Schwungbrett für Irrationalismus. Also schon immer gewesen, also eine Welt, wo halt die Leute eh denken, sie geht unter oder die Menschen, ich meine im Mittelalter, also es war jetzt in der frühen Neuzeit, da gab es die Totenschiffe, da gab es so diese ganze Vorstellung, dass ja irgendwie, also das war noch religiös geprägt, dass die Erde ein Jammertal ist und die Aufklärung und die ganzen Bewegungen haben ja dann gesagt, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und das war ja auch die Schwungkraft dieser ganzen, des globalen Optimismus, ja, der so in den Liedern, also in der Arbeiterinnenbewegung, die man heute vielleicht antiquiert, aber da ist eine unheimliche Utopie drin, mit der Sonne und dem Licht. Und das sind natürlich Metaphern, die man auch fragt, aber die erstmal auch in der damaligen Zeit eine sehr positive Sprungkraft hatten, weil die lebten in Hinterhäusern, in kalten, in krankmachenden Hinterhäusern und selbst in sonst Brüdern oder Schwestern zur Sonne, zur Freiheit war immer auch so eine Utopie eines besseren Lebens drin. Das war ja heute vielleicht verlacht, aber das durchaus einen utopischen Moment hatte. Und ich denke, heute findet man diese kaum solche Lieder, weil es so eine grundpessimistische Sache ist. Und das war vor Corona schon angelegt und wurde durch die Corona noch verschärft. Ja. Das ist auch so ein bisschen ein Thema, mit dem wir uns da auch befassen.